Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Und der kommt, wie es früher üblich war, ein paar Mal ausfallen musste, aber er kommt wieder von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Christian Rapansel.
Ja, und ich bin Wiebke Poromka und auch dieser Stunde des Bücherherbstes haben wir eine Überschrift gegeben, kurz und knapp Herkunft. Und gemeint ist in diesem Fall die soziale Herkunft, die Klasse, die Schicht. Und das ist ja so ein Thema, von dem man lange dachte, ach, das haben wir doch gar nicht mehr nötig, darüber zu sprechen, das haben wir doch längst überwunden.
Denkst du, von wegen. Das zeigen zumindest die beiden Bücher, über die wir jetzt hier reden. Das eine ist ein Roman und deren Autorin haben wir eingeladen, das andere ist ein Sachbuch und die Autorin haben wir auch eingeladen. Also, ich sag mal die Namen. Daniela Dröscher mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter ist die erste Autorin. Herzlich willkommen, Frau Dröscher. Willkommen.
Hallo, hallo.
Lügen über meine Mutter, Daniela Dröscher, das ist ja ein Roman, der relativ offenkundig mit ihrem Leben verflochten ist. Und davor gab es schon mal ein Sachbuch, Zeige deine Klasse. Das hatte sozusagen dieses Thema schon im Titel. Warum interessiert Sie denn, um mal jetzt gleich die großen Fragen am Anfang zu stellen, warum interessiert Sie denn das Schreiben über Herkunft? Was ist daran so wichtig?
Ja, ich habe diese Kategorie sehr spät entdeckt und vermutlich hat sie mich auch deshalb so nachhaltig erschüttert oder beeindruckt. Also es war ein weißer Fleck auf meiner inneren Landkarte und auch auf meiner Schreiblandkarte. Und ich dachte, wie konnte ich denn daran vorbeischauen die ganze Zeit? Aber wir haben eben hierzulande kaum darüber gesprochen. Ne? Es sollte sich alles aufgelöst haben in der Schichtzugehörigkeit. Und genau, deshalb war diese Debatte nicht da. Und ich habe sie versucht, auch in meinem Schreiben ja so als ganz relevante Kategorie in den Vordergrund zu stellen. Also die Klasse, in die wir hineingeboren werden, sie prägt uns wie kaum etwas anderes.
Ja, die prägt uns und wir werden sie auch nicht los. Das schreibt irgendwie die zweite Autorin, die wir eingeladen haben, Marlene Hobrack, mit ihrem Sachbuch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und einen Satz, den ich jetzt schon, glaube ich, 10-mal zitiert habe, weil er so schön ist. Ja, die Herkunft, die klebt wie Scheiße am Schuh. Wie meinen Sie das?
Das sind Sie tatsächlich nicht der Einzige, der das macht, weil es ist, glaube ich, das Lieblingszitat von allen Rezensenten bisher. Ja, es zeigt einfach, dass wir uns von Herkunft nicht einfach lösen können. Selbst wenn es uns gelingt, einen Schichtaufstieg zu vollziehen, einen Klassenaufstieg zu vollziehen, auch wenn wir eine akademische Bildung genießen, die Herkunft haftet uns an. Offensichtlich auch in den Erfahrungen, die wir machen, die Art und Weise, wie wir sozialisiert werden, aber auch emotionalisiert werden, also auch als psychischer Faktor, der einfach nachwirkt und weiterwirkt. Und den wird man nicht einfach los.
Herr Daniela Dröscher, Sie nicken schon. Ist das auch Ihre Erfahrung? Die Herkunft, die sitzt uns in den Knochen, in den Klamotten, wo auch immer. Die kann man nicht so einfach abschütteln.
Ja, es gibt ja dieses schöne Bild, der Habitus ist ein Begriff von Bourdieu, das heißt, es ist die soziale Grammatik, du arbeitest auch mit dem Habitus, also wie wir leben, was uns schmeckt, was wir schön finden, was wir schrecklich finden, was wir hässlich finden, so, das lernen wir alles und genau, dieser Habitus ist sozusagen das Klassenunbewusste, also das ist gar nichts, was wir sozusagen, darüber können wir nachdenken, aber das Nachdenken kommt viel später. So, und genau,
das Klassenunbewusste. Wir haben jetzt gerade schon gemerkt, so diese Vielschichtigkeit beider Bücher, wir haben es mit einer Menge Theorie zu tun, aber auch mit einer Menge echtem prallen Leben. Und darüber reden wir gleich noch.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Deutschlandfunk Kultur. Sie hören den Bücherherbst live von der Frankfurter Buchmesse. Ja, und wir reden jetzt in dieser Runde über Herkunft. Und dazu haben wir zwei Bücher und zwei Autorinnen eingeladen. Marlene Hobrack mit ihrem Sachbuch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und Daniela Dröscher mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter. Und wir werden da immer so ein bisschen zwischen den Büchern hin und her springen. Teilweise passen die sehr gut zusammen, dann verbinden wir das miteinander, aber teilweise, glaube ich, müssen wir auch erstmal getrennt erklären, um was geht's eigentlich. Also, Wiebke, fangen wir mal mit dem Setting von Frau Dröscher an, ne?
Genau, fangen wir mal mit dem Setting an. Ich habe gerade schon gesagt, Daniela Dröscher, der Roman ist offenkundig mit ihrer Herkunft, mit ihrer Kindheit verbunden. Können Sie dieses Setting, von dem Sie erzählen, so ein bisschen umreißen?
Ja, also wir befinden uns in einem kleinbürgerlichen Milieu, ländlich geprägt. Die Eltern haben beide Angestelltenberufe, da gibt es aber auch schon einen ersten Unterschied zwischen Vater und Mutter, weil die Mutter eben traditionellerweise im westdeutschen Kontext für die Care-Arbeit, heißt es heute, zuständig ist. Und auch damals einen Gender-Pay-Gap gab es, ne? Also sozusagen, aber wir sind in diesem frisch emporgekommenen Angestelltenmilieu. Es sind beides Aufsteiger, die Eltern, sind beide in einer relativen Armut aufgewachsen und haben eben diesen Habitus, von dem wir eben schon gesprochen haben, dieses ja klassenunbewusst auch mit im Gepäck. Gepäck ist, glaube ich, auch ein, dass man so einen Rucksack aufhat, davon schreibst du auch, Marlene. Und ja, das zieht sich sozusagen über Generationen und es gibt eben ein Kind, das in dem Konflikt, das sich oft zwischen den Eltern abspielt, so mittendrin steht und ein zentraler Konflikt ist das Gewicht der Mutter und dieses Gewicht ist Teil der Klassenscham, die der Vater empfindet als Emporkömmling, sagt man. Das ist aber auch schon, da sind wir bei der Sprache, es ist ein ganz schrecklicher Begriff, finde ich. Ja, so, das wäre ja vielleicht eine grobe Übersicht.
Genau, man kann auch dazu sagen, das spielt in einem Dorf im Hunsrück in den 1980er Jahren. Und das Besondere an der Wohnsituation ist auch noch, das ist das Heimatdorf des Vaters und die Mutter oder die Familie, man wohnt da mit den Schwiegereltern unter einem Dach. Ist ja auch nicht immer so eine ganz einfache Konstellation. Und jetzt haben Sie diesen großen Konflikt schon angesprochen, den es in der Familie gibt. Im Grunde die große Lüge, könnte man auch sagen, oder die große Behauptung. Das große Lebensthema des Vaters ist das Körpergewicht der Mutter. Und die Frage ist, inwieweit handelt es sich da einfach um so einen Spleen, den er hat, um so eine fixe Idee? Oder ist das etwas Größeres, dass man einfach eben vermeintlich nicht einem Körperideal nicht entsprechen durfte?
Ja, also ich glaube, auch wenn sich viel getan hat, ist diese Konstruktion von normalen Körpern, die hat ja auch zu tun mit weißen Körpern. Also was sind genormte Körper, was fällt nicht auf? Und für diesen Vater ist es sehr, sehr wichtig, nicht aufzufallen. Oder wenn, dann sehr positiv. Und es wird oft zitiert, aber das ist tatsächlich sehr wichtig auch für das Buch. Diese Frau ist nicht repräsentativ genug in seinen Augen. Das sind aber nicht nur seine Augen, sondern das ist natürlich auch, das sind die Einschreibungen von Gesellschaft, die sich in diesem Blick widerspiegeln. Und dazu kommt, die Mutter ist auch Schlesiendeutsche. Das heißt, sie gilt als Zugezogene im Ort. Dieser Aspekt ist auch noch mit drin. Ja, genau.
So kommt eine Menge zusammen. Das ist schon mal so das Setting, das Szenario des Romans Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Marlene Hobrack, Sie haben ein Sachbuch geschrieben, keinen Roman. Klassenbeste, wie Herkunft unserer Gesellschaft spaltet. Und ich könnte jetzt, ist mir ganz einfach mal, sagen, das Ding könnte auch heißen, die Wahrheit über meine Mutter oder auch über mich selbst. Es ist eine Doppelbiografie, ne?
Es ist tatsächlich eine Doppelbiografie, weil ich ja versuche, meinen eigenen Bildungsaufstieg vor dem Hintergrund der Arbeiterinnenbiografie meiner Mutter zu erzählen, in Schlaglichtern. Und genau, ich glaube, das ist ja immer so, ne? Die Biografie einer Tochter erschließt sich über die Biografie einer Mutter und umgekehrt. Deswegen war ich auch sehr angetan von diesem Roman, weil ich auch ganz viel wiedergefunden habe, allein schon dieses Gewichtsthema und in Verbindung mit der Klassenfrage ganz spannend. Ja, genau, ich erzähle eine Doppelbiografie und in gewisser Weise ist sogar noch eine dritte Biografie verstrickt. Die Biografie meines Vaters als Negativfolie, als Mann seiner Klasse, der sehr viele Klischees erfüllt.
Bleiben wir bei der Mutter. Sie schreiben, die Kindheit, die war eigentlich ziemlich früh vorbei. Mit 12 hat die angefangen zu arbeiten.
Genau, sie fängt mit 12 an zu arbeiten.
In
einer Konservenfabrik. Sie hatte vorher schon eine Arbeitsstelle. Und da war das tatsächlich so, ich glaube, bei einem Bäcker oder so. Und dieser Mann hat sie dann belästigt. Das heißt, sie musste eine andere Arbeit finden, ist in eine Konservenfabrik gegangen. Das war ganz toll für die Kinder. Sie hat mit ihrem 11 Jahre alten Bruder dort gearbeitet, der war noch kleiner, aber man durfte naschen zwischendrin, also man konnte sich mal ein paar Kirschen oder so in den Mund stopfen, das fiel auch nicht auf und man konnte Geld verdienen für die Mutter, für meine Großmutter, die 7 Kinder hatte.
Wohlgemerkt für die Mutter, also nicht wie andere Teenager, die nicht ein paar Jahre älter irgendwie mal so einen Ferienjob machen, um sich ein neues Mountainbike zu kaufen.
Ganz genau, also es war, alles musste natürlich an die Mutter abgeführt werden. Ich glaube sogar, dass die Kinder in gewisser Weise stolz waren, dass sie hier die Mutter unterstützen konnten und sie lebten ja in existenzieller Armut, also wirklich, das Essen war ganz oft knapp und es gab einen Raum für all diese Kinder, in dem man eben leben und spielen konnte und jede Erleichterung dieser Existenz und dieser Armut war natürlich auch für die Kinder wichtig.
Das ist wirklich dramatisch, was Sie da beschreiben. Mich hat das teilweise wirklich geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass vor doch noch so vergleichsweise kurzer Zeit, wo bewegen wir uns?
Das sind die 50er und 60er Jahre.
Dass es da diese Verhältnisse noch gab, weil, und da kommen jetzt auch wieder so Geschlechterrollen mit rein, Sie schreiben an einer Stelle zum Beispiel, als Sie dann Ihren Mann, also Ihren Vater, Frau Huber, kennenlernte auf der Dorfdisco in Bautzen, da wechselte Ihre Mutter aus der Leibeigenschaft, die sich als Familie tarnte, in die nächste Leibeigenschaft.
Genau. Sie hatte in ihrem Elternhaus immer erfahren, dass sie als älteste Tochter natürlich ganz selbstverständlich Arbeiten erledigt, also die Care-Arbeit, die meine Großmutter nicht machen konnte, weil sie ihre Schwiegermutter gepflegt hat. Also auch wieder diese Care-Chains, nennen wir das heute im Feminismus. Also dieses Verschieben von Care-Arbeit zu der nächsten Person, eben oftmals der Tochter oder vielleicht auch der Schwester. Genau. Und so geht es dann weiter und dann geht sie in diese, Leibeigenschaft klingt natürlich sehr hart. Aber sie heiratet meinen Vater und da ist es auch wieder so, sie arbeitet, bekommt Kinder, er wird dann zur Armee eingezogen, sie ist quasi Alleinerziehende.
Sich immer nur abstrampeln, trotzdem eins auf den Deckel bekommen, das ist auch so ein Satz, mit dem Sie dieses Leben zusammenfassen. Jetzt kommt der große Clou, ne? Man könnte das ganze Buch trotzdem auch als erfreuliche Aufstiegsgeschichte lesen, denn nicht nur, dass Sie als Tochter, genauso wie Ihre Geschwister, studiert haben, Sie sind jetzt Autorin, Sie sind hier auf der Bühne in der Buchmesse, eindeutig Mittelschicht, auch Ihre Mutter hat es irgendwann tatsächlich durch Wendewirren geschafft, zur Beamtin zu werden. Es klingt nach der totalen Aufstiegsgeschichte, aber irgendwie...
Also erstens ist die Geschichte in sich gebrochen und das ist das Interessante, denn in dem Moment, wo sie Beamtin wird und jetzt wirklich statusmäßig der Mittelschicht angehört, verarmt sie, weil sie sich von meinem Vater trennt und für drei Kinder in Ausbildung und Studium alleine sorgen muss, aber keinen Unterhaltsvorschuss, nichts dergleichen bekommt.
Wir reden jetzt richtig von Verarmung mit Pfändung und allem.
Mit Kontopfändung und Strom wird abgeschaltet, also sozusagen die ganze Prozedur. Das heißt, in dem Moment, wo sie offiziell aufgestiegen ist, steigt sie wieder ab in Armut. Das ist eigentlich eine ganz furchtbare, also in einem Film würde man sagen, ganz, ganz schlechte Dramaturgie, kann man so nicht machen. Ja, aber und die andere Seite, und das haben Sie ja schon gesagt, es sind diese Wendewirren, die Sie die Klassenleiter eigentlich hochfallen lassen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn man könnte sagen, das ist doch alles ganz folgerichtig. Sie hat immer hart gearbeitet und dann kommt am Ende dieser Klassenaufstieg und da ist die Belohnung für diese harte Arbeit. Und tatsächlich sitzt sie aber zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Sie wird angeheuert für die Arbeit, damals im Gelben Elend, also dem legendären Knast in Bautzen. Keiner will dort arbeiten. Sie arbeitet als Sachbearbeiterin, verwaltet das Geld der unter anderem der Gefangenen. Und das ist eine ganz, ganz unbequeme, unschöne Arbeit, die will niemand machen in dieser Zeit. Sie macht sie, weil sie sich nicht zu schade dafür ist. Und dann nach der Wende kann sie tatsächlich durch eine Sonderregelung verbeamtet werden.
Wir springen jetzt wieder zu dem Roman von Daniela Dröscher und in den Westen und in ein Milieu, was nicht ganz so prekär ist. Aber Sie haben eben trotzdem genickt, Daniela Dröscher. Ich glaube vor allen Dingen bei der Formulierung Leibeigenschaft. Wie würden Sie denn die eigene Mutter beschreiben in diesem beruflichen Umfeld und in dieser Care-Arbeit in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, das auch was ist, wo man nicht rauskommt eigentlich, wo sie nicht rauskommen konnte.
Ja, also diese ganze Sorgetätigkeit, die ja nicht gesehen, nicht bezahlt und also obwohl du sagst, sie wird bezahlt eigentlich, aber diese unsichtbare Arbeit, die ist ja das Fundament unserer Gesellschaft und ohne die gäbe es keine Wirtschaft und nichts würde funktionieren. Das wird so gern vergessen. Ich glaube, es ist total wichtig, gerade weil wir jetzt so Ost-West, als Ost-West-Paar nebeneinander stehen, dieses Frauenbild und dieses Mutterbild ist auch ein Produkt des Kalten Krieges noch, ne? Es ist in Abgrenzung entwickelt entstanden zu der erwerbsarbeitenden Frau und die armen Kinder in den Krippen und so. Das hing ja an den Autobahnen sogar als Bilder, habe ich gelernt, bei Barbara Finken, die deutsche Mutter geschrieben hat und, diese Leibeigenschaft oder diese ökonomische Abhängigkeit, psychologische Abhängigkeit oder auch diese Scheu, aus diesem Rollenbild auszubrechen, das ist ja milieubedingt, ne? Sozusagen in einem urbanen Kontext zur gleichen Zeit mit AkademikerInnen-Eltern wäre das womöglich viel einfacher gewesen. Also damals gab es auch noch diese Etikette oder das Stigma Scheidungskind. Das ist sozusagen, ne? In der DDR gab es viel häufiger geschiedene Menschen zum Beispiel. Also das kommt ja alles zusammen. Und diese Mutter, von ihr hängen dann zwischenzeitlich drei Menschen ab, zwei Kinder, ein Pflegekind und eine Großmutter, die sie pflegt. Also die kann nicht einfach gehen, die kann nicht einfach sagen, ich überlasse diese Menschen ihrem Schicksal. Ja. Und es gibt keine private und keine politische Lösung.
Ja, und sie würde eigentlich gern arbeiten, arbeitet auch, bildet sich fort, lernt Sprachen. Mhm. Aber im Grunde hat sie keine Möglichkeit, weil es eben im Gegensatz zum Osten gar keine Möglichkeit gibt, eine Kinderbetreuung zu bekommen.
Genau, ja. Ja.
Interessant finde ich, dass diese Mutter aber dennoch, wir haben jetzt gehört, sie ist da sozusagen in diesem familiären Gerüst eingespannt und sie wird vom Vater gedemütigt und im Grunde für alles verantwortlich gemacht, was ihm nicht gelingt. Also er macht keine Karriere, Schuld darin ist seine Frau, die er eben nicht mit zur Weihnachtsfeier nehmen kann. Interessant aber ist, dass Daniela Dröschermann ihre Mutter gar nicht nur als Opfer liest, sondern das ist eine total starke, widerständige Figur, die auch immer so Strategien entwickelt, Widerstandsstrategien gegen den Vater, der sich allen Ernstes neben sie stellt und sie auf die Waage zwingt und immer Buch führt und guckt, hat sie denn jetzt wieder ein paar Gramm abgenommen. War Ihnen das auch wichtig beim Schreiben, das zu zeigen, dass es da trotzdem so einen Widerstandsgeist gibt?
Ja, auf jeden Fall, weil in dieser Figur alles rebelliert, also gegen den Ort, gegen das Dorf, gegen die Zeit, gegen die Zuschreibung, gegen dieses Stigma, das gar nicht ihrem Empfinden entspricht. Die findet sich gar nicht zu dick und auch gegen die Diskriminierung, muss man ja sagen, und ja, gegen dieses Rollenbild massiv. Das ist sie hat so Strategien, das sind aber tendenziell so ohnmächtige Strategien, die führen selten wirklich zu etwas, weil sie allein kämpft, ne? Und wer immer versucht, alleine diese Kämpfe zu kämpfen, die ja keine privaten sind, es sind gesellschaftliche. Führt halt ganz schnell ins Nirgendwo, leider.
Daniela Dröscher, wir sprechen gleich bestimmt auch noch weiter über die Form Ihres Romans. Die ist nämlich ganz interessant. Es gibt Erzählungen, die aus Kinderperspektive sind. Das sind sozusagen die fiktionalen Elemente. Und das wird immer wieder unterbrochen durch so essayistische Passagen. Und eine solche Passage, die hören wir jetzt in einer kleinen Lesung.
Okay. Das Wort Kur ist in meiner Erinnerung untrennbar mit dem Ort Baden-Baden verknüpft. Dabei ist meine Mutter zum Abnehmen ins Hessische gefahren, nicht in den Süden des Landes. All die Jahre habe ich nie erlebt, dass sie etwas allein unternommen hätte. Nie hat sie Urlaub gemacht oder hätte auch nur einen Ausflug unternommen. Es fällt mir schwer, sie mir allein in einer anderen Stadt vorzustellen. Dabei umgibt sie durchaus etwas Weltläufiges. Womit hat sie sich die Zeit vertrieben in der Kur? Hat sie an einem Flussufer gesessen und Tauben gefüttert? Hat sie Bekanntschaften geschlossen? Haben ihr Männer hinterhergesehen? Hat sie ein Eis gegessen im Sommer? Mehr als eines? Gefahr, Luzifer. Gefahr, Gefahr. Als ich Dostojewskis Der Spieler wiederlese, der ebenfalls in Baden-Baden angesiedelt ist, mischen sich weitere Assoziationen in das Wort Kur. Zum einen das Motiv des Glücksspiels, zum anderen die Pelzmäntel meiner schlesiendeutschen Großmutter. Vor meinem inneren Auge sehe ich meine Pelzmantel tragende Mutter an einem Baden-Badener Casinotisch sitzen, wo sie mit Geld um sich wirft. Sie spricht Polnisch, obwohl sie kaum Polnisch kann. In meiner Vorstellung wirkt sie glücklich auf mich, nicht unglücklich. Fast so wie ich, wenn ich am Schreibtisch sitze. Auch Schreiben ist eine Art Roulette. Eine ewige Kur sowieso. Habe ich schon erwähnt, wie gern ich Kunstpelz trage?
Der Kunstpelz von Daniela Dröscher mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Roman Lügen über meine Mutter. Vielen Dank dafür.
Sie hören... Ja, genau. Stimmt, wir sind ja live auf der Buchmesse, da kann man klatschen, das ist toll. Sie hören den Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen gleich weiter über Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter und Marlen Hobrack, Klassenbeste.
Deutschlandfunk Kultur, Bücherherbst.
Gute halbe Stunde haben Sie noch Zeit, um hier live mit vor Ort zu sein. Halle 31 Gang H. Wir reden hier über Herkunft mit der Schriftstellerin Daniela Dröscher und ihrem Roman Lügen über meine Mutter.
Und mit der Journalistin Marlen Hobrack und ihr Sachbuch Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Ja, wir haben gerade schon gehört in dem Roman von Daniela Dröscher, die Mutter mit ihren kleinen Strategien irgendwie, um sich gegen diesen Ehemann zu erwehren. Und erwehren ist so ein Stichwort, da bin ich dann wieder bei Ihrer Mutter, die sich, glaube ich, erwehren muss gegen merkwürdige Vorstellungen, die von außen an sie herangetragen werden, an die Arbeitermutter, die keine Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern, die auch irgendwie so ein bisschen asozial ist und irgendwie, nee, und dann ist sie nicht da und die liest nicht vor und ich weiß nicht was. Und ich lerne bei Ihnen aber eine Mutter kennen, die, obwohl sie nicht vorliest, weil sie keine Zeit dafür hat, trotzdem eine Mutter ist, die im entscheidenden Moment sehr wohl da ist. Sie haben ein schönes Bild dafür. Sie sagen, Ich hatte keine Helikopter, ich habe keine Helikoptermutter, ich habe eine Fallschirmmutter. Erklären Sie genau. das mal.
Also dieses Bild der Fallschirmmutter ist tatsächlich, also es ist dieser Muttertypus, der natürlich sehr wohl für seine Kinder da ist und diese Kinder auffängt, wenn es ein Problem gibt. Und in meinem Fall, als ich dann mit 19 Mutter geworden bin, war das natürlich erstmal auch eine ich will nicht sagen katastrophal, aber natürlich eine schwierige Situation und meine Mutter war für mich
mein
da.
Mein Leben in Trümmern, schreiben Sie.
Also ja, ja, diese Idee zumindest, die Trümmerfrau, ne? Ich als Trümmerfrau. Genau, also diese Mutter, die die Kinder auffängt und für sie da ist, aber eine andere Form von Mutterschaft lebt, in der es nicht darum geht, von vornherein alles für das Kind zu tun und für das Beste zu sorgen, auch gerade auf dieser symbolischen Ebene. Also das Kind muss in den Musikunterricht und das Kind muss jenes und dieses machen, sondern für eine Arbeitermutter, und das habe ich bei allen Müttern in meinem Umfeld damals gesehen, zählt es, das Kind muss was zu essen haben, es muss mit sauberer Kleidung aus dem Haus gehen, man will einen guten Eindruck machen, und meine Mutter hat zum Beispiel zu Hause ganz viel mit mir gesungen und gereimt, als ich klein war, aber Bücher spielten in ihrem Leben keine Rolle, weil sie eben nicht so sozialisiert worden ist, und wir vergessen, dass, also gerade wir Büchermenschen, die wir sehr intensiv lesen, dass das ja auch ein Teil des bürgerlichen Lebensstils ist und auch eines Habitus. Aber was ich kurz, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, weil sie am Anfang gesagt habe, sie musste sich mit Anwürfen anderer auseinandersetzen. Nein, das musste sie nicht, denn sie war ja der Normalfall in der DDR. Sie war ja eine von den vielen Arbeitenden.
Aber ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie schon als Kind quasi beobachtet haben, wie Akademiker, Wohlhabendere irgendwie so herablassend auf ihre Mutter gucken.
Genau, das habe ich als Kind und in meiner Jugend erlebt, aber nicht so sehr als Mutter auf sie herabgeblickt haben, sondern als Frau ihrer Klasse. Eine Frau, die, möchte ich sagen, üppig ist, die eben nicht Size Zero trägt und auch nicht eine Größe 38 oder 40, die sich auch nicht weiß, wie man sich kleidet, nicht, dass sie unordentlich oder liederlich gekleidet gewesen wäre, aber man sieht es ja Menschen an. Und man kann damit spielen, ne? Also heute zum Beispiel, ich kann mich dafür entscheiden, ich spiele damit, wie sehe ich aus, wie kleide ich mich, wie spiele ich mit den Erwartungen, aber meine Mutter hatte gar kein Bewusstsein dafür. Und das haben die Leute gesehen und auch diese kleine, gebeugte Frau, die immer geduckten Kopfes durchs Leben gegangen ist, darauf haben die Menschen herabgesehen.
Und das hat auch Scham bei Ihnen ausgelöst, darauf kommen wir später noch, aber ich glaube, Wiebke, erstmal müssen wir zum Roman von Daniela Drescher wechseln.
Ich wollte einmal kurz dazwischen fragen, wie war das bei Ihrer Mutter oder vor allen Dingen bei Ihrer kindlichen Erzählerin oder Ihnen mit dem Blick auf die eigene Mutter, die ja eben in dem Fall nicht den idealen Maßen oder den Idealvorstellungen entsprach und die ja so ein paar Sachen mit sich rumgetragen hat, eben auch die polnische Herkunft und immer zu der Erzählerin gesagt hat, ne, zum Beispiel nicht lügen, also nicht auffallen, die war ja immer um was sehr Korrektes bemüht. Ne?
Ja, ja, also die hat in diesen Assimilationsbemühungen war sie sehr sehr, sehr weit vorn tatsächlich. Also die hat sich den Dialekt des Dorfes auch angeeignet und hat versucht, dazuzugehören und wurde aber ganz oft von Ärzten zum Beispiel aufgrund ihres Gewichts auch als in dreifachen Anführungszeichen Unterschicht gelesen. Ne? Also der Körper sagt ja vermeintlich etwas auch über die Klassenzugehörigkeit aus. Und da sind ja ganz fiese Etiketten, Stereotype dann auch dran gebastelt. So. Und ne, also sowas, die dicke Frau ist die faule Frau oder die dicke Frau ist die ungepflegte oder dumm oder so. Das sind ja ganz, ganz schlimme Vorurteile, die sich sofort wie ein Rattenschwanz an dieses Etikett ranreihen. Und ja, dieses es immer allen recht machen wollen, das gehört ganz stark zu dieser Mutter auch. Und ich glaube, sie ist so eine Mischung. Also sie ist keine Helikoptermutter, sie ist aber auch keine falsche Mutter. Also sie versucht schon, den Kindern Bildung zu ermöglichen. Es wird gelesen, es wird vorgelesen, aber nicht, sondern es werden Bücher zur Verfügung gestellt. Und ja, oh Gott, was
das erfüllt dann die Erwartungen so ein bisschen.
Ja, genau, das erfüllt die Erwartungen.
Genau, darum ist diese Mutter immer bemüht. Und was Sie jetzt beschreiben über diese Körperlichkeit der Mutter, die natürlich auch mit Scham behaftet ist von Kinderseite, da kommen wir auch noch drauf, inwieweit haben wir das eigentlich heute auch noch an den Knochen stecken? Man liest das ja und denkt, ach, das spielt jetzt alles gar keine Rolle mehr, das haben wir jetzt zum Glück endlich abgelegt. Haben Sie beim Schreiben gedacht, ach, so richtig weg ist das leider immer noch nicht?
Also die Diskriminierung aufgrund des Körpergewichts, ich glaube davon, da bin ich gar nicht die richtige Person für, aber es gibt ganz viele tolle Aktivistinnen in diesem Land, die davon sehr, sehr viel erzählen können und die von tagtäglichen Diskriminierungen erzählen können. Ne? Das ist leider gar nicht weg.
Mir ging es beim Lesen so, dass ich das Gefühl hatte, da zieht sich so eine Linie durch eben bis heute und die kommt aber, das haben Sie vorhin auch schon erwähnt oder angedeutet, die kommt ja nicht aus einem Nichts, sondern vielleicht eben tatsächlich auch aus so einem Körperbild, Ideal der Nationalsozialisten, ne? Wo man eben sagen musste, muss gestellt sein und schlank und alles andere ist irgendwie dekadent.
Absolut, und das ist auch interessant, da unterscheiden sich die Herkunftsfamilien der Eltern, also in dem schlesiendeutschen Haushalt, in dem der Großvater wirklich Hunger gelitten und Kriegsgefangenschaft erlebt hat. Und die waren Zeit ihres Lebens rundlicher, sozusagen, um das mal so versuchsweise zu beschreiben. Und der dickere Körper war sozusagen, stand für Wohlstand und für Sicherheit, Geborgenheit, ne? Und auf der anderen Seite ist diese NS-Ideologie, dieses Mutterschaftsbild und die deutsche Mutter und das deutsche Kind, das ist da viel, viel stärker ausgeprägt. Und ja, wir kennen diese Körperpolitiken, glaube ich, immer noch, ne? Also fit gestellt, auf jeden Fall nicht krank. Das kranke Dicke ist das Dekadente. Das fand ich in der Recherche auch sehr erschreckend, ne? Also was für eine Linie sich hier eigentlich durchzieht.
Und da wird dann so ein Schamgefühl vielleicht von außen drauf drängt, einem aufgenötigt. Ich habe vorhin schon gesagt, Frau Hoback, Thema Scham, möchte ich nochmal dann zu Ihnen zurückspringen. Denn dieses, Sie haben schon davon gesprochen, wie Ihre Mutter auch mit der Kleidung, mit der Auswahl vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Sie schildern eine Szene, Ihre Mutter hat sich jetzt nicht versucht, modisch zu kleiden, aber sie wollte sich ordentlich kleiden und das endete damit, dass es immer sehr, sehr altbacken war. Und dann hat sie einmal von der Schule abgeholt, ein Klassenkamerad war dabei und was dachte der?
Hielt tatsächlich meine Mutter für meine Großmutter. Das hat aber auch noch einen weiteren Grund, das ist ja auch ganz interessant. Heutzutage ist das Durchschnittsalter der Mutter, der Erstgebärenden so um die 30, 30, 31, verschiebt sich immer. Meine Mutter hat mich mit 32 bekommen, das war in der DDR eine Spätgebärende, also wirklich schon spät, denn ihr erstes Kind hat sie mit 22 bekommen. Und tatsächlich wurde meine Schwester ganz oft so für meine Mutter gehalten, und es ist aber nicht als Skandal, meine Güte, hast du aber eine junge Mutter, sondern das war diese Normalität. Und da ist ganz interessant, dass hier überlagern sich sozusagen Klassenfrage, aber auch in dem Fall DDR-Sozialisierung, dass es da sehr normal war, Jungmutter zu sein, was in der bürgerlichen Gesellschaft eben nicht das Normal und schon gar nicht das Ideal ist.
Ich möchte noch ein bisschen bei dieser aufgenötigten Scham irgendwie bleiben. Da haben Sie das als Kind, Sie haben sich, glaube ich, schon so ein bisschen dafür geschämt, wenn Ihre Mutter für Ihre Großmutter gehalten wurde. Und auch heute arbeiten wir ja mit Etiketten, die klingen so ein bisschen freundlicher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es sind. Was halten Sie von so Etiketten wie bildungsfern, sozial schwach? Was macht das in Ihnen?
Das ganz Interessante ist, das sind natürlich soziologische Begriffe, die so ein Phänomen und die Biografien und auch das Leid, was ja oftmals damit verbunden ist, so einhegen. Das Interessante, und das hat mich sehr schockiert, als meine Mutter diesen Satz gelesen hat, so, ich komme aus einem bildungsfernen Elternhaus, den ich schreibe, sie war davon gekränkt.
Natürlich.
Weil für sie, also für mich war das ein soziologischer Terminus, der einfach beschreibt, mein Vater hat keinen Schulabschluss, meine Mutter hat nach der 9. Klasse die Schule verlassen. Das ist sozusagen eine neutrale Beschreibung, aber für sie war das nicht neutral, für sie war das eine Beleidigung, weil es natürlich auch klingt wie, meine Eltern sind dumm, was sie gar keineswegs sind. Sie hatten nicht die Möglichkeit, sozusagen Abitur zu machen und zu studieren. Aber das hat mich sehr selber überrascht und da habe ich mich geschämt, dass mir diese Sensibilität gefehlt hat, dass sie so einen Satz kränkt, der für mich eigentlich erstmal nur eine Beschreibung ist.
Ja. Also rein diese Schwierigkeiten, die auch sozial entstehen im Laufe des Aufstiegs, wenn Sie jetzt eindeutig Mittelschicht sind, das beschreiben Sie auch. Sie beschreiben diesen Klassenaufstieg als Quelle von Melancholie, weil Sie...
Ich würde sogar sagen, nicht nur Melancholie, es ist ja so ein Trennungsschmerz, denn man weiß, man übertritt diese Klassengrenze, und gerade wenn man an der Universität ist, man lernt buchstäblich eine andere Sprache. Und man lernt auch anders zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht nur einfach bestimmte Termini zu verwenden, sondern es ist der Eintritt in eine andere Welt. Und das bedeutet natürlich auch Abschied von der Welt der Eltern. Und das bedeutet für die Eltern auch viel, manchmal Traurigkeit, manchmal Wut. Mein Vater hat es wütend gemacht, die Vorstellung, dass seine Kinder studieren und nicht arbeiten, weil das ist kein vernünftiges Leben, wenn man nicht arbeitet. Und meine Mutter hat, glaube ich, hat alles dafür getan, dass wir nicht hart, also nicht in der Form, wie sie hart arbeiten musste, von jungen Jahren an arbeiten müssten, um uns Bildung zu ermöglichen.
Meine Mutter ist nicht einfach eine Frau ihrer Klasse, sie ist eine Arbeiterin, die in einem Arbeiter- und Bauernstaat sozialisiert worden ist, das schreiben sie. Und es wird aber auch sehr deutlich, das bedeutet noch lange nicht, dass sie diese Diskurse und diese Debatten kennt. Und wenn sie jetzt studieren und diese Begriffe benutzen, dann kränkt die das. Vielleicht ja auch durchaus zu Recht, weil sie auch diese Sprache nicht versteht. Auch Sie haben uns einen Ausschnitt mitgebracht aus Ihrem Buch und ich glaube, da wird das so ein bisschen deutlich, ja. Wie heutige Identitätsdebatten, Klassendebatten vielleicht an denen, um die es geht, vorbeigehen können.
Ja. Sich abstrampeln und trotzdem eins auf den Deckel bekommen. The story of my mom's life. Es ist eine Geschichte voll von Ungerechtigkeiten und in gewisser Weise eine, die dazu eingeladen hätte, persönliche Niederlagen als die logische Konsequenz eines harten Lebens zu deuten. Sich also als Opfer zu betrachten, der Verhältnisse, der Menschen, der Klasse, der Gesellschaft. Meine Mutter tat das nicht. Ihre Geschichten, die Härten, die sie als Kind, als Jugendliche, als Frau, als Arbeiterin, als Ehefrau, als Mutter erdulden musste, erfüllen mich mit Wut. Nicht nur auf das System, sondern auch gegen sie. Manchmal möchte ich meine Mutter schütteln, nachträglich, und sie dazu auffordern, sich endlich aufzulehnen. Natürlich konnte sie nichts für all die Ungerechtigkeit, aber hätte sie nicht wenigstens kämpfen können? Warum zum Teufel kämpfte meine Mutter nicht gegen die Verhältnisse? Die Geschichte meiner Mutter zu verstehen, und es gibt einen Teil dieser Geschichte, der gesellschaftlich relevant und erklärungsbedürftig ist, setzt voraus, meine Mutter als das Produkt ihrer Klasse, als Angehörige ihres Geschlechts, auch als Frau, die in der DDR geboren und sozialisiert wurde, zu verstehen. Ließ ich auch nur eine dieser Dimensionen weg, bliebe ihre Biografie, ihr ganz persönlicher Klassenkampf, unverständlich. Während in Deutschland, Großbritannien und den USA ein Richtungsstreit zwischen klassischer, also marxistischer Linker und der neuen Identitätspolitik tobt, bleibt die konkrete Lebenssituation meiner Mutter von diesen Debatten unberührt. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass der Widerspruch zwischen klassenpolitischen und identitätstheoretischen Ansätzen konstruiert ist. Anhand der Biografie meiner Mutter lässt sich zeigen, dass es keine Klassenpolitik ohne identitätspolitische Verortung geben kann. Und dass ein Ansatz, der wahlweise nur auf Klasse oder Identität fokussiert, notwendig blinde Flecken erzeugt. Die Dimensionen überkodieren einander. Überkodierung meint, dass kein Element vom anderen unberührt bleibt, dass es Überlagerungen gibt. Diese Grundannahme, die bereits bei Pierre Bourdieu in den 60er Jahren auftaucht, wird im intersektionalen Feminismus fortgeschrieben. Eine schwarze Arbeiterin etwa kann als Arbeiterin, als Frau, als Schwarze diskriminiert werden, aber auch als schwarze Arbeiterin. Es kann sinnvoll sein, sich jeweils mit anderen Frauen, ob schwarz oder weiß, oder anderen Arbeitern, ob weiß oder schwarz, weiblich oder männlich, zu solidarisieren. Aber die Diskriminierungssituation als schwarze Frau der Arbeiterklasse bleibt eine andere als die einer weißen Frau oder eines schwarzen Mannes. Meine Mutter ist keine Person of Color, die irgendwo in einer Fabrik im Fernen Osten schuftet. Sie ist nicht das Opfer globaler Ausbeutungsprozesse, sondern der spezifischen Klassenschichtung hierzulande. Sie ist weder lesbisch noch trans, sie experimentiert nicht mit ihrer sexuellen Identität und ganz ehrlich, sie versteht die Sprache des Queerfeminismus nicht. Und das nicht nur, weil sie kein Wort Englisch spricht und ein erheblicher Teil des intersektionalen Vokabulars Englisch ist. Meine Mutter ist der Identitätspolitik als Diskursobjekt fremd. Aber auch ihr ist die Identitätspolitik absolut fremd. Sie kennt sie nicht mal dem Namen nach. Sie ist die andere, aber nicht anders genug, als dass Marxismus oder Feminismus ihre systemische Position bestimmen könnten. Sie existiert im toten Winkel dieser Theorien.
Vielen Dank, Marlin Hobrack, für diesen Auszug aus Klassenbeste. Ja, da ist, glaube ich, schon sehr deutlich geworden, wie so die Theorien aufeinander clashen. Sie versuchen, die ein bisschen miteinander zu versöhnen. Es wird aber noch eine andere blinder Fleck in Ihren Texten sehr deutlich in Ihrem Sachbuch, nämlich der blinde Fleck, dass auch diese Theorien Ihre Mutter quasi gar nicht wahrnehmen. Also auch im Feminismus schreiben Sie, da gibt es quasi keine Arbeiterinnen, sondern das sind dann die Frauen von Arbeitern. Wie erklären Sie sich diesen blinden Fleck?
Ich schreibe das ja in Bezug auf Bücher beispielsweise von Christian Baron, die ich auch sehr gerne lese, oder Edouard Louis, wo die Geschichten der Mütter durchaus erzählt werden, aber sie sind eben Hausfrauen und das hat natürlich, und das hast du erst schon erwähnt, Daniela, das hat ganz viel mit dieser Ost-West-Sozialisation und der Abkehr auch oder der bewussten Absetzung nach 45, die Frauen sollen eben als Hausfrauen zu Hause sein und in der DDR war es eben eine andere Geschichte. Und insofern geht es natürlich darum, diese Frauen jetzt auch, und das versuche ich mit diesem Buch auch mit Agency auszustatten, zu zeigen,
natürlich hat sie als Frau, auch als Frau der Arbeiterklasse, Träume und Hoffnungen, die sie verwirklichen möchte. Sie ist nicht nur das Opfer ihrer Umstände, aber man muss sie auch, um sie zu verstehen, warum sie an welchen Punkten in ihrer Biografie handelt, wie sie handelt, eben auch als Frau ihrer Zeit, ihrer Klasse begreifen.
Daniela Dröscher, und könnte man zu ihrer Mutter sagen oder überhaupt zu Müttern, man muss dazu sagen, Daniela Dröscher und ich sind derselbe Jahrgang, und als ich das Stichwort las, Haushaltsgeld, habe ich sofort an das Machtverhältnis bei uns zu Hause gelesen. Das war nämlich so, dass der Vater teilt das Haushaltsgeld zu, hat keine Ahnung, was ein Einkauf kostet, und die Mutter muss irgendwie klarkommen damit. Seit 1977 durften Frauen ohne Einverständnis ihres Mannes arbeiten im Westen. Aber im Grunde war das auch nur auf dem Papier möglich, ne? Wo es keine Kinderbetreuung gab. Ist das auch so was, was Ihnen jetzt nochmal ganz klar geworden ist, dass das einfach nichts mit dem Alltag wirklich von Frauen im Westdeutschland zu tun hatte? Das, was man vielleicht als gesellschaftliche Errungenschaften erkennen konnte?
Ja, und absolut. Also ich dachte auch so, mein Gott, also erst seit 1977 ist das möglich, dass die Frau frei entscheiden darf. Das ist ja wirklich noch nicht lange her. Und bei der Stelle, die du, Marlene, gelesen hast, also ich habe mich auch oft gefragt, warum hat sie nicht mehr rebelliert? Warum war sie nicht wütend? Warum hat sie sich nicht gewehrt? Und ich glaube, wenn Menschen lernen, dass das, also für den Westen gesprochen, dass das ihr individuelles Versagen, ihr Problem, ihr dicker Körper, ihr Rollenbild sozusagen, ihre Verhaftung ist und nicht die gesellschaftliche Struktur oder die Erzählung sehen, daraus entsteht eine Ohnmacht, weil gar keine Handlungsfähigkeit entsteht. Und vielleicht sind das wir, die Töchter, die sehr, 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 sehr wütend bestimmt auch waren im Schreiben und sozusagen, ja, Teile dieser Wut nachträglich in die Welt tragen.
Der Bücherherbst. Wir sprechen gleich weiter mit Marlen Hoprak und Daniela Dröscher.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Deutschlandfunk Kultur. Sie hören den Bücherherbst mit Marlen Hoprak und ihrem Buch Klassenbeste und Daniela Dröscher mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter.
Ja, wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, wie über diese Herkunft, wie über Klasse erzählt wird. Und ich habe eben schon erwähnt, Daniela Dröscher, ihr Roman, der wird immer wieder unterbrochen von essayistischen Kapiteln, in denen sie so ein bisschen die Hintergründe thematisieren, in denen sie auch immer wieder in Zwiesprache treten mit ihrer Mutter. Und wer da gar nicht drin vorkommt, ist ihr Vater. Hm. Ist das so ein bisschen auch der Versuch oder das Signal gewesen, dem wird jetzt mal hier die Macht, die er vermeintlich in dieser Familienkonstellation hatte, jedenfalls literarisch genommen, der darf mal hier nichts sagen, der wird mal nicht gefragt.
Ja, das ist eine interessante Lesart, der bin ich so noch nie begegnet. Ich glaube, das trifft tatsächlich zu. Also Mutter und Tochter sitzen beieinander und versuchen, sich die Dinge erklärbar zu machen. Und ja, also wer hat die Macht, Zuschreibungen zu formulieren? Oder wer hat die Macht auch in einer Ehe? Ne? Und das ist natürlich in dieser Konstellation immer der Vater gewesen. Und die Stimme der Macht schweigt für diese 444 Seiten. Und die Geschichte wird neu erzählt, neu geschrieben. Und damit sind wir vielleicht auch bei der Form der Autofiktion. Du hast eine Autosoziobiografie geschrieben. Also dieses Zurückschreiben, sich die Geschichte Stück für Stück zurückerobern, anders erzählen, neu erzählen. Und damit auch eine Form benutzen, die eigentlich ja so den wichtigen, berühmten Leuten immer nur gehört hat. Ne? Also wer schreibt, das habe ich in meinem letzten Buch vorne drin, steht so, eigentlich schreiben nur so, genau, berühmte, reiche Menschen schreiben Autobiografien, oder? Das ist, und sich auch diese Form zu nehmen und zu sagen,
zwei dieser berühmten, reichen Menschen haben wir heute eingeladen. Marlen Hoprak, auch bei Ihnen ist die Vaterfigur, die Männerfigur, ist eher so an den Rand gedrängt, wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob das nicht vielleicht auch eine Vaterfigur ist, die sich selber an den Rand drängt.
Er war in der Tat eine Vaterfigur, die sich selbst an den Rand gedrängt hat.
Also erzählen Sie von ihm.
Vielleicht, um das in einem Bild zusammenzufassen, was, finde ich, wirklich Bände spricht. Er kam, wenn er von der Arbeit kam, wo er eigentlich den ganzen Tag immer nur da gestanden hat und nicht viel getan hat, kam er zur Tür rein unserer Wohnung, bog dann gleich in die Küche ab, setzte sich an die Küchentheke, machte sich eine Schnitte, eine Bämme, wie er gut sächsisch gesagt hätte. Und dann saß er da und saß für den Rest des Tages. Und es gab keine Interaktion, es gab kein Hallo, es gab keine Frage, wie war dein Tag in der Schule oder so. Er saß in dieser Küche, also wirklich da und hat seine Zeitung gelesen. Und das war seine Partizipation. Am Wochenende hat er gekocht Und das war seine Beteiligung an diesem Familienleben. Ansonsten gab es darüber hinaus nichts. Es gab auch keine emotionale Beziehung zu seinen Kindern. Also er war wirklich ein Mann, der in vielerlei Hinsicht diese Zurichtung der Arbeiterklasse, die sie auch den Männern antut, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die konnte die nicht aufarbeiten. Er war halt auch ein Mann seiner Klasse.
Er war auch ein Mann seiner Klasse. Und das Kochen ist vielleicht auch nochmal so eine Ost-West-Differenz jetzt gewesen, die wir da gerade gehört haben. Ich hatte aber auch den Eindruck, naja, vielleicht waren es auch die guten Tage, an denen er nur da saß und schwieg, denn sie selber hatten zwar durchaus auch positive und gute Momente mit ihm, aber ihre Schwester zum Beispiel hat ja sehr unter ihm gelitten.
Ja, mein Vater hat meine Schwester gehasst, weil sie ein Mädchen war und er wollte einen Stammhalter als erstes Kind haben. Also er war, mein Großvater, muss man dazu sagen, also sein Vater war 1917 geboren, also wirklich noch Kaiserreich sozialisiert, wenn man so möchte, hat in einer völlig anderen Sphäre gelebt und mein Vater war mit diesen patriarchalen Denkmustern völlig imprägniert und er hat meine Schwester dafür gehasst, dass sie dummerweise ein Mädchen war und er konnte nichts mit ihr anfangen. Und dann bekam er einen Sohn und der war nun ausgerechnet der sensibelste von uns allen.
Und passte dann auch nicht in die Männlichkeitsvorstellung, die er hatte. Jetzt stehen Sie hier auf der Bühne und erzählen das. Sie haben das in Büchern geschrieben, Sie haben das beide in Büchern geschrieben, auch wenn es natürlich bearbeitet ist und bei Ihnen, Frau Dröscher, eindeutig Romanform hat. Trotzdem diese Ehrlichkeit, die eigene Familiengeschichte so zu verarbeiten, so bloßzulegen, ist das Selbstermächtigung, Frau Hobrack? Ist das Klarkommen mit der Vergangenheit? Was ist das?
Es ist vielleicht zunächst einmal fast schon so eine Gewalt, die man den anderen antut, deren Geschichten man miterzählt. Und ich reflektiere das durchaus, dass es ist nicht das erste Mal, dass ich so, mache das auch manchmal in meinen Kolumnen, dass ich etwas Privates zumindest erwähne. Und das kränkt Menschen und ich glaube, das ist auch ein Verletzungspotenzial. Man muss sich da dessen bewusst sein, dass man sich die Geschichte einer anderen oder anderer Menschen aneignet, sie erzählt. Für mich mag das Selbstermächtigung sein, weil es eben mich auch emanzipiert von diesem Schweigegelübde, möchte ich mal sagen, das meine Mutter mir immer aufgelegt hat. Du darfst nicht über das reden, was zu Hause passiert. Kommt ja noch hinzu, mein Vater war Alkoholiker, gewalttätig. Das darfst du niemals in der Schule erzählen, weil du bist da jetzt auf dem Gymnasium und das passt nicht in diese Welt, diese Erzählung. Und dann ist es natürlich ein Akt der Selbstermächtigung zu sagen, jetzt rede ich darüber. Aber das verletzt auch, man nimmt das dann auch in Kauf.
Daniela Dröscher, Sie haben sich ja richtig die Erlaubnis geholt, so kann man es in den essayistischen Passagen lesen, von Ihrer Mutter über Sie zu schreiben. Und das ist ja nochmal was Besonderes, eben über einen Körper zu schreiben, der immer schon mit Zuschreibungen hat leben müssen. Welche Regeln haben Sie sich denn da gegeben?
Ja, eine Regel bestand, glaube ich, darin, mir bei jeder Seite einzugestehen, was für ein radikaler Akt dieses autobiografische oder autofiktionale Schreiben ist. Und es hat mich sozusagen dazu angehalten, sehr, 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 sehr sorgfältig mit, ja, könnte man meinen, machen alle SchriftstellerInnen, aber also das berühmte Bild von jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich glaube, das ist in dieser Form nochmal wir sind in einer ganz anderen Sphäre unterwegs, so. Und ich hatte das große Bedürfnis, diese Figuren komplex, plastisch, widersprüchlich, menschlich verstehbar zu zeichnen. Also so, dass ich auch den Vater nachvollziehen kann, dass ich verstehe, warum, was sind das für Männlichkeitsbilder, woher kommt diese, es ist ja keine physische, es ist ja eine psychische Gewalt, was ist das so und warum und wie kann ich es so erzählen, dass es übers Private hinausgeht und so eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit einfängt und sich Menschen darin wiedererkennen. Wie entsteht dieser Spiegeleffekt? So, und ich glaube, der entsteht interessanterweise durch eine radikale Intimität. Also das hast du eben auch erzählt, so LeserInnen kommen ja zu uns und sie sind gar nicht mit unserem Text beschäftigt, sondern die erzählen von sich sofort. Es dauert keine 3 Sekunden. Ne? Das ist so ein total interessanter Effekt.
Ich finde ganz spannend, dieser Versuch, das mit der Mutter zu vereinbaren. Frau Hobrack, wie haben Sie das gemacht? Irgendwie hat ihre Mutter Sorgen, vielleicht vorgeführt zu werden? Oder ist die eher stolz, ich habe da jetzt ein Denkmal bekommen?
Sie hatte tatsächlich, die Sorge ist eher da gewesen. Und sie hatte auch, als das Buch dann erschien, oder beziehungsweise schon als ich es das erste Mal gelesen hatte, wirklich dieses Gefühl, was werden jetzt die Leute von mir denken? Und es war wichtig für mich, ihr auch zu sagen, die ganzen Rückmeldungen, die ich erhalten habe von Lesern, es war immer so, dass die Leute gesagt haben, ich bewundere deine Mutter, ich bewundere diese Resilienz, ich erkenne diese Lebensleistung auch und oder auch, wie Daniela das schon gesagt hat, die Leute fangen an, von ihren Müttern zu erzählen, sagen, jetzt verstehe ich meine Mutter endlich, genau dieselbe Generation, DDR, jetzt auf einmal habe ich das Verständnis für das, was sie durchgemacht hat. Und das war für meine Mutter wichtig zu erkennen, dass die Leser empathisch darauf reagieren und dass keiner sagt, meine Güte, warum war die jetzt an dem Punkt oder an jedem Punkt in ihrer Biografie so blöd, warum hat die das oder das gemacht? Nein, das passiert nicht. Die Leute verstehen, dass man in diesem Moment, in dieser Situation nicht anders handeln kann manchmal.
Das ist ja ein sehr, sehr schönes Schlusswort, möchte ich sagen. Die Journalistin und Autorin Marlin Hobrath mit ihrem Sachbuch ist zu Gast bei uns. Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Und auch die Schriftstellerin Daniela Dröscher mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter hier im Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, Sie beide.
Danke.
Ja, und das war der Bücherherbst auf Deutschlandfunk Kultur. 3 Stunden, 6 Autorinnen und Autoren. Nachhören können Sie den in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.